Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Kind in der Krippe greift niemanden an. Dieser Satz wird, soweit ich weiß, auf John Wesley zurückgeführt, diesen bedeutenden Prediger des 18. Jahrhunderts. Und dieser Satz will erklären, warum viele Zeitgenossen die Weihnachtsgeschichte mögen, auch wenn sie ansonsten dem christlichen Glauben eher skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Das Kind in der Krippe greift niemanden an. Das scheint so harmlos, so hilflos, so freundlich. Das kann man sich schon mal gönnen. Diese Betrachtungsweise funktioniert allerdings nur so lange, wie man sich nicht klar macht, warum dieses Kind uns eigentlich geschickt wurde. Dann wird es schon kritischer. Und mindestens eine Instanz gab es von Anfang an. Eine Instanz, die alles daran setzte, um zu verhindern, dass dieses Kind jemals geboren werden konnte. Weil diese Instanz sich zu Recht von Anfang an durch das Kind angegriffen fühlte und angegriffen wusste. Von wegen, das Kind greift niemanden an. Diese Instanz wusste, wenn es mit dem Kind etwas wird, dann geht es mir an den Kragen. Und darum muss seine Geburt verhindert werden, koste es, was es wolle. Und ich meine nicht Herodes. Die Versuche, Jesus zu verhindern, begannen ja nicht erst mit dem Kindermord dieses zweitklassigen Provinzfürsten, sondern schon Jahrhunderte vorher. Und darum, liebe Leute, ist die Krippe dort in Bethlehem und alles, was um diesen Ort herum passiert, nicht nur eine interessante Episode des ersten Jahrhunderts, wie man das manchmal gern darstellen will. Dieses ersten Jahrhunderts, das bezeichnenderweise auch noch nach diesem Ereignis gezählt wird. Sogar in kommunistischen Staaten, die sagen dann NUZ nach unserer Zeitrechnung, aber sie meinen natürlich, und das weiß jeder, nach Christus. Nein, der Kampf um die Krippe von Bethlehem, der begann schon Jahrhunderte vorher. Die Weihnachtsgeschichte hat auch eine globale Perspektive, wir könnten auch sagen eine kosmische Dimension, den ganzen Kosmos betreffend. Und diese Perspektive finden wir im Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel. Zurzeit studieren wir dieses Buch ja in der Bibelstunde, immer am Donnerstag. Und wer bisher noch nicht dabei ist, darf sich herzlich eingeladen fühlen. Am 11. Januar geht es weiter. Wir fangen dann mit Offenbarung 4 an. Das ist ein guter Zeitpunkt, um neu wieder einzusteigen, weil da ein ganz neuer Abschnitt beginnt. Und auch die Offenbarung hat eine Weihnachtsgeschichte. Das mag uns überraschen. Und in der Weihnachtsgeschichte der Offenbarung ist noch eine weitere Person dabei, die in den Krippenspielen meistens nicht vorkommt. Ich kenne kein Krippenspiel, in dem diese Person vorkommt. Wie ja überhaupt die ganze Bibel voller Weihnachtsgeschichten ist. Das geht los im Alten Testament. Wir haben die Lesung aus dem Propheten Jesaja 9 gehört, mit dieser Geburtsanzeige des Kindes. Jesaja wird auch in Kapitel 7 schreiben, dass eine Jungfrau schwanger werden wird, um einen Sohn zu gebären. Jesaja 11 berichtet davon, dass er ein Nachfahre Davids sein wird. Micha 5 teilt uns 700 Jahre vorher sogar den Geburtsort mit, Vers 1. Bethlehem, die du gering bist, unter den Hauptorten von Juda, aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel. So viele Weihnachtsgeschichten in der Bibel. Dann die Evangelien natürlich, die das im Einzelnen berichten, wie Maria von ihrer Schwangerschaft erfährt, wie sie dann nach Bethlehem ziehen müssen, wie all diese Personen sich plötzlich um der Krippe herum wieder einfinden und versammeln. Und dann Paulus wird es schreiben, Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, schickte Gott seinen Sohn. Und der Hebräerbrief beginnt seinen Text damit, dass er sagt, nachdem Gott auf vielerlei Weise geredet hat durch die Propheten, hat er zuletzt geredet durch seinen Sohn. Lauter Weihnachtsgeschichten. Und die letzte Weihnachtsgeschichte der Bibel finden wir im letzten Buch der Bibel. Und das ist der Predigttext, den Sie vor sich haben. Offenbarung 12, Vers 1 bis 5. Ein Satz in dieser Weihnachtsgeschichte der Offenbarung klingt so, als sei er direkt bei Lukas abgeschrieben worden, in der kleinen Weihnachtsgeschichte, nämlich Vers 5. Da heißt es, und sie gebar einen Sohn. Und wir haben das ja alle im Ohr von der Weihnachtsgeschichte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Lassen Sie uns diese Weihnachtsgeschichte der Offenbarung lesen, Kapitel 12, 1 bis 5. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Bei diesem letzten Weihnachtstext der Bibel handelt es sich um eine Vision. Um eine Vision, die Gott dem alten Apostel Johannes geschenkt hat. Auf den ersten Blick sehr geheimnisvoll. Und wir wollen Gott bitten, dass er uns hilft, dieses Wort recht zu verstehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du versprochen hast, durch dieses Wort, durch alle Zeiten hindurch zu uns zu reden. Lass das bitte auch heute geschehen. Amen. Zweimal im Vers 1 und im Vers 3 ist von einem Zeichen die Rede, also einem Symbol, wenn man so will. Und die Frage ist jeweils, wenn da ein Zeichen steht, worauf will es uns hindeuten? Wofür steht dieses Zeichen da? Das erste Zeichen ist die Frau. Das zweite Zeichen ist der Drache. Fangen wir mit Vers 1 an. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Diese Frau gibt uns Auskunft darüber, woher der Sohn, der da kommt, eigentlich kommt. Und das ist unser erster Punkt heute Morgen für die, die mitschreiben wollen. Erstens die Herkunft des Sohnes. Die Herkunft des Sohnes. Wer ist diese Frau? Das ist die geheimnisvolle Frage, die dieses Kind nun gebiert. In der Offenbarung tauchen ja mehrmals Frauengestalten auf. Isabel zum Beispiel steht für das Heidentum in Kapitel 2. Dann taucht in Kapitel 17 eine Hure auf, die für die abgefallene Kirche steht. Die Kirche, die Christus verlassen hat. Dann eine Braut in Offenbarung 19, das ist die Gemeinde Jesu Christi. Wen aber symbolisiert diese Frau? Das müssen wir als erstes klären. Einige haben gesagt, das sei die Jungfrau Maria. Aber hier ist ja von einem Zeichen nur die Rede, also von einem Symbol. Das spricht schon mal dagegen, dass es um Maria geht, weil Maria ja eine reale Person ist. Außerdem steht in Vers 17, der Drache kämpft noch gegen weitere Nachkommen dieser Frau. Es geht also weit über Marias Kinder hinaus. Es kann also nicht Maria selbst sein. Andere sagen, nee, nicht Maria. Diese Frau steht für die christliche Gemeinde aus bekehrten Juden und bekehrten Heiden, die an Jesus glauben und vom Teufel verfolgt werden. Aber auch das passt nicht. Denn wenn man sich den Zusammenhang ansieht, wird klar, die christliche Gemeinde kann ja niemals als Mutter Jesu bezeichnet werden. Ist ja umgekehrt. Jesus hat ja die Gemeinde gegründet. Wer ist dann aber diese Frau in dieser seltsamen Vision? Mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Die Antwort finden wir im Alten Testament. In Offenbarung, 1. Buch Mose, Kapitel 37. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Da hat Josef einen Traum, den erzählt er seinen Brüdern. Und dann sagt er in Vers 9, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. 1. Mose 37, 9. Und als Josef das erzählt und sein Vater Jakob das hört, versteht er sofort, also die Sonne ist Jakob, der Mond ist Rahel, seine Frau, die 11 Sterne sind Josefs 11 Brüder. Tja, und der 12. Stern ist dann Josef selbst. Also hier geht es um Jakobs Familie. Jakobs Familie steht für das auserwählte Volk Israel. Jakob ist ja der Nachfolger von Abraham und Isaak. Und Jakob versteht das auch sofort, was dieser Traumvers bedeutet, wenn er echt ist. Nämlich, dass Josef dann der Nachfolger von Abraham, Isaak und Jakob sein wird. Der Nächste in dieser Linie, die Gott besonders segnen wird. Und Josef und seine 11 Brüder stehen dann natürlich für die 12 Stämme Israels. Und von daher drängt sich diese Erklärung förmlich auf. Also, die Frau mit der Sonne bekleidet und dem Mond unter den Füßen und auf dem Haupt, die Krone von 12 Sternen, steht symbolisch hier für das Volk Israel. Die Frau ist Israel. Das nationale Volk Israel. Das wird auch bestätigt durch andere Stellen im Alten Testament. Die Frau ist häufiger das Symbol für das Volk Gottes. Etwa in Jeremia 2, Vers 2. Oder in Jesaja 54, Vers 6. Dies Beispiel gucken wir uns vielleicht noch mal ganz kurz an. Da steht, da sagt Gott zu Israel, Jesaja 54, Vers 6, wie eine verlassene und bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Also hier ist eindeutig das Volk Israel gemeint. Jesaja 54, Vers 6 und noch weitere Stellen. Und dieses Volk Israel hat in der Geschichte eine besondere Verantwortung, eine besondere Würde. Deswegen bis heute der ganze Streit um Israel. Das hat ja was damit zu tun, dass das so viel Aufmerksamkeit bis heute erweckt, wenn Präsident Trump sagt, Jerusalem wird wieder die Hauptstadt in unseren Augen. Und wir setzen da unsere Botschaft hin. Warum bringt das die ganze Welt in Bewegung? Das ist ja hier nicht irgendeine Märchengeschichte, die sich in einem Winkel vollzieht. Und die Würde, die höchste Würde dieses Volkes besteht darin, sie wird ausgedrückt durch Sonne und Mond. Das sind die Gestirne, die haben eine erhabene Stellung im Kosmos. So hat Israel als Volk Gottes eine erhabene Stellung in der Geschichte, im Kosmos der Nationen. Was ist die wichtigste Aufgabe? Was ist die historische Mission dieses Volkes, dieser in Anführungsstrichen schwangeren Frau? Die historische Mission besteht darin, dass dieses Volk den Messias, den Retter Gottes zur Welt bringen wird. Das ist die wichtigste Aufgabe, mit der Gott dieses Volk betraut hat. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Jesaja 7 aus dem Volk Israel. Jesaja 9 haben wir gehört. Gott schickt seinen Sohn hinein in dieses Volk, in die Stadt Bethlehem, Micha 5. Und das Neue Testament betont interessanterweise immer wieder, dass Jesus nach seiner menschlichen Seite ein Israelit ist, ein Nachfahre des Volkes Israel. Paulus schreibt in Römer 9, Vers 5, von ihnen, also von den Juden, stammt der Geburt nach der Christus. Und in Johannes 4, Vers 22 steht, das Heil kommt von den Juden. Das Heil kommt von den Juden, weil der Retter von den Juden kommt. Das ist diese Frau, das ist dieses Volk. Der Israeli ist ein Messias. Der Messias muss ein Israeli sein, aus dem Stamm Juda, aus der Familie Davids. Das ist die herausragende Aufgabe dieses Volkes. Und für diese historische Schwangerschaft, wenn man so will, eine ganze Geschichte eines Volkes als Schwangerschaft konzipiert, zahlt sie einen hohen Preis. Und das sind die Geburtsschmerzen, von denen hier die Rede ist in Vers 2. Sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Sie bereitet sich vor auf das Kommen des Messias, diese Frau. Und an Weihnachten hat dann aus der Mitte dieses Volkes heraus der Messias das Licht der Welt erblickt. Und als Johannes diese Vision sieht, da liegt das schon knapp 100 Jahre zurück mit Weihnachten, Israel hatte den Messias als Säugling empfangen, und zwar in der Person einer jungen Israelitin namens Maria. Sie war wirklich eine Nachfahrin aus dem Hause des David, eine Davidin. Das kann man an ihrem Stammbaum nachweisen. Und Offenbarung 12, also unser Text hat jetzt nicht nur Maria im Blick, sondern das ganze Volk, zu dem sie gehört, das sie gewissermaßen repräsentiert, aus dem der Messias kommt. Und jetzt ist die spannende Frage für uns, warum wird dieses Volk, warum wird diese symbolische Frau so gequält? Warum ist diese Geschichte bis hin zum Messias und auch danach eine so schwere Geburt? Warum? Warum ist die Geburt des Messias so umkämpft? Warum gibt es darum dieses kosmische Drama? Warum ist Weihnachten so mühsam? Und man könnte ja weiterfragen, warum müssen wir als Gemeinde im 21. Jahrhundert in dieses Drama eingeweiht werden? Was geht uns das an? Warum müssen wir wissen, was da passiert? Die Antwort darauf ist der Drache. Der Drache, das ist die zweite Figur, die in diesem Drama eine zentrale Rolle spielt. Nach dem Zeichen der Frau kommt nun ein zweites Zeichen in den Blick des Johannes, dieser Drache. Und das sind die Verse 3 und 4. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache. Der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf der Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Dieses zweite Zeichen zeigt uns nun nach der Herkunft des Kindes den Hasser des Kindes. Also erstens die Herkunft des Kindes, zweitens der Hasser des Kindes. Besser kann man diesen Drachen nicht beschreiben. Wieder eine symbolische Darstellung. Auch der Drache steht für eine machtvolle Person. Und Vers 9, das haben Sie jetzt nicht mehr auf Ihrem Zettel, aber in Ihrer Bibel steht, da wird nochmal genauer erklärt, wer dieser Drache ist. Und so wurde der große Drache, Vers 9, niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Also Identität eindeutig geklärt. Es handelt sich hier um den Teufel, um den Satan, um den Widersacher. Und es ist kein Zufall, denke ich, dass die Person des Teufels, also die Bibel macht sehr deutlich, dass der Teufel keine Erfindung des Mittelalters ist und auch nicht ein Ungeheuer mit einem Dreizack und großen roten Stiefeln, sondern eine Person. Dass diese Person des Teufels ausgerechnet durch einen Drachen symbolisiert wird, ist nicht zufällig. Es steht für das Unheimliche, für das Bedrohliche, das vom Teufel ausgeht. Er ist wie ein Monster, das mit furchtbarer Kraft Zerstörung anrichtet und Zerstörung anrichten will. Und der Drache bedroht die Frau, warum? Das steht hier ganz klar, wegen des Sohnes, den sie gebären wird. Ein roter Drache ist hier gezeichnet, rot erinnert an Blut und Leiden und verstärkt nochmal den Schrecken, die Not, den Tod, das Verderben, das der Satan bringt, der eine lange Blutspur hinter sich herzieht. Und Johannes deutet noch mehr an. Das wird ausführlicher in Kapitel 17 zur Sprache kommen, diese Bildersprache. Aber wir müssen es ganz kurz hier antippen. 7 Häupter, 7 Kronen, 10 Hörner. Das heißt es. Diese 7 Häupter, die stehen für 7 aufeinanderfolgende Weltreiche, in denen, wenn auch verborgen, der Teufel die Fäden ziehen wird und seine Macht entfalten wird. 7 aufeinanderfolgende Weltreiche mit dem Anspruch der totalen Herrschaft. Ägypten, Assyrien, dann folgt Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Alexander der Große, Rom und am Ende wird das 7. das große Reich des Antichristen sein, gewissermaßen als Fortsetzung des Römischen Reiches auf den letzten Metern der Geschichte. Das ist die Skizze, die wir dann auch in Offenbarung 17 sehen werden. 7 Häupter, 7 Kronen, sie symbolisieren die Macht, die Autorität, 10 Hörner. Die Offenbarung 17 sagt, dass das 7. Reich, das letzte große antichristliche Reich, von 10 Herrschern gestaltet werden wird, die unter der Führung des Antichristen seinen Vorgaben folgen. Aber der Drahtzieher hinter diesem Machtsystem ist letztlich der erschreckende rote Drache. Und Vorsicht, das müssen wir jetzt gut differenzieren. Damit ist nicht gesagt, dass jedes politische System und jede menschliche Macht dämonisch sei oder dass alle Mächtigen vom Teufel gesteuert werden, wäre lächerlich. Die Bibel fordert ja auch die Mächtigen auf Gott zu hören. Wir haben das eben auch in diesem Lied gesungen, ihr Mächtigen auf Erden, nehmt diesen König an. Und Paulus sagt ganz deutlich, dass wir die Obrigkeit achten sollen. Wir sollen für unsere Politiker beten. Und wir sollen uns in den weltlichen Dingen auch als Christen an die staatliche Ordnung halten, solange sie von uns nicht fordert, etwas zu tun, was gegen den Willen Gottes ist. Klar, dann gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber hier geht es um mehr. Jedes Reich mit dem Anspruch der Weltbeherrschung hat die Tendenz zur Diktatur. Jedes Reich mit dem Anspruch der Weltbeherrschung will den Menschen ganz besitzen, seine totale Hingabe. Jedes Reich mit dem Anspruch der Weltbeherrschung will seine Kinder erziehen, in die Familien hineinregieren, unser Denken bestimmen, unsere Wertmaßstäbe umprägen, also was wir für richtig und für falsch, was wir für Sünde und für Nichtsünde halten, das will der Staat bestimmen. Will unsere Kommunikation überwachen, unsere E-Mails, unsere Handys am besten. Und will bis hinein in die Sprache vorgeben, was wir sagen dürfen und was nicht. Bis hinein in die Wörter, die wir verwenden sollen und die wir nicht verwenden sollen. Prägung, total. Also nochmal, nicht Macht an sich ist böse, weil Gott die Obrigkeit eingesetzt hat. Das ist seine Schöpfungsordnung, sein Mandat, wie Dietrich Bonhoeffer das formuliert hat. Aber jedes Machtgebilde, das sich totale Macht anmaßt, jedes Machtgebilde, das über den ganzen Menschen verfügen will, das die Hoheit über unseren Kinderkrippen anstrebt, hat eine dämonische Dimension. Jedes politische System, das uns vorschreiben will, wie wir zu denken und wie wir zu glauben haben, jedes politische System und jede Regierung, die uns erziehen will, möglichst noch durch den Druck der Political Correctness, hat die Tendenz zur Diktatur. 7 Köpfe, 7 Kronen, am Ende 10 Hörner. Und sie arbeiten bewusst oder unbewusst an der langen Leine des Teufels. Und jedes solche System wird früher oder später mit den Christen in Konflikt geraten müssen. Warum? Weil die Christen sich nur von Gott sagen lassen, was sie zu glauben haben. Weil die Christen sich nur von Gott und seinem Wort in der Bibel sagen lassen, was als letzte Wahrheit gilt und was nicht. Und weil die Christen sich nur von Gott vorgeben lassen, was ein richtig geprägtes Denken ist und wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Das lassen wir uns nicht von einem Staat sagen, sondern nur von Gott und seinem Wort. Der Drache. Aber er bedient sich nicht nur weltlicher Systeme, sondern er setzt auch auf den Beistand. Ja, auch darüber redet die Bibel sehr offen, der Dämonen. Das ist in der Bibel auch eine Realität, das sehen wir hier in Vers 4. Da ist diese eigentümliche Formulierung vom dritten Teil der Sterne, den er mit sich gezogen hat. Das ist eine Erinnerung an jene Engel, die dem Satan bei seiner Urrebellion gegen Gott damals gefolgt sind. Das finden wir angedeutet in Jesaja 14 und Hesekiel 28 im Alten Testament. Und damals hat der Teufel in seiner Rebellion diese Engel mit in den Abgrund gerissen. Er hat sie in die Schlacht gegen Gott geführt. Und sie sind mit ihm aus dem Himmel verbannt worden und dem Gericht Gottes verfallen. Und so wurden aus Engel Dämonen. Und diese gefallenen Engel, um die geht es hier, das sind die Truppen, wenn Sie so wollen, das sind die Truppen, die dem Drachen bis heute zur Verfügung stehen. Die Bibel redet darüber nur sehr andeutungsvoll, überhaupt nicht spektakulär oder irgendwie dramatisierend, aber sie sagt es so. Also. Der Teufel bedient sich menschlicher Machtsysteme, einzelner Menschen und ihm untersteht ein Heer von Dämonen. Und deshalb sagt Paulus ganz nüchtern, Paulus der große Intellektuelle, Paulus, der sich mit den Philosophen seiner Zeit auf Augenhöhe auseinandergesetzt hat. In Epheser 6, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, also nicht nur mit Menschen, nicht nur mit menschlichen Gedanken, sondern letztlich mit dem Drachen und seinem Gefolge. Und mit dieser Truppe kämpft der Teufel gegen Gott, gegen die Diener Gottes, gegen die Menschheit. Er gibt sich nicht offen zu erkennen. Das gehört zu seiner Strategie. Er bleibt eher im Verborgenen, weil er dann ungestörter wirken kann. Aber er ist höchst aktiv. Und sein Ziel, was er verfolgt, ist immer Tod und Zerstörung. Tod und Zerstörung. Tod und Zerstörung. Er kann nichts positiv aufbauen. Er kann nicht lieben. Er kann nur hassen und töten und Leid anrichten. Und das tut er mit Wonne. Und dieser Drache hat letztlich eine Mission. Er hat eine Leidenschaft. Und er hat aus seiner Sicht betrachtet auch nur eine einzige Chance. Nur eine Chance. Er muss den Messias bekämpfen. Und er muss verhindern, dass dieser Messias das Werk vollenden kann, zu dem ihn Gott bestimmt hat. Und darum wird er zum Hasser dieses Kindes. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären wollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren würde. Warum? Wenn dieser Erlöser kommt, wenn der Erlöser kommt, dann kann er die Menschen aus der Todesfalle herausführen. Wenn der Erlöser kommt, dann kann er dafür sorgen, dass das, was uns kaputt macht und was uns letztlich in die tiefe Finsternis wirft, nämlich unsere Schuld, die uns von Gott trennt, dass die vergeben wird. Wenn der Messias kommt, dann kann er den Tod überwinden durch seine Auferstehung, dass wir nicht ausgeliefert sind dem ewigen Verderben. Wenn der Erlöser kommt, wird alles anders. Der Hasser des Kindes. Und dieser kosmische Kampf, der tobt seit dem Sündenfall, also seitdem der Mensch sich weggerissen hat von Gott vom ersten Tage an. Und vom Anfang der Weltgeschichte an läuft dieses Drama auf die Weihnachtsgeschichte zu. Das ist die Dimension. Und deshalb ist die Krippe der Nabel der Weltgeschichte. Von wegen, das Kind in der Krippe greift niemanden an. Jetzt fragen Sie vielleicht, woher weiß der Teufel das? Nun, Gott hat es ihm von Anfang an deutlich gesagt. Das ist auch faszinierend, diese göttliche Ansage. Die finden Sie bereits auf den ersten Seiten der Bibel. 1. Mose 3. 1. Mose 3, Vers 15. Schon da macht Gott dem Teufel klar, dass er diesen kosmischen Kampf nicht gewinnen kann und nicht gewinnen wird. Unmittelbar nach dem Sündenfall sagt Gott diesem Drachen, 1. Mose 3, Vers 15, Anfangszeiten der Bibel, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Dann kommt die Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt, da wird einer kommen, ein Same, das heißt ein Mensch. Ein Mensch, geboren von einer Frau, wird kommen und er wird dich vernichten. Du wirst ihm in die Ferse stechen können, du wirst dich wehren, du wirst ihm Schmerz zufügen können, aber du wirst gegen ihn nicht ankommen. Das steht am Anfang, seit dem Sündenfall. Da kündigt Gott den starken Gegenspieler an, den, der die Macht des Teufels pulverisieren wird. Das ist der Messias. 1. Mose 3, Vers 15. Das ist die erste kleine Weihnachtsgeschichte der Bibel. 1. Mose 3, Vers 15. Die erste kleine Weihnachtsgeschichte der Bibel. Es wird der Sohn von einer Frau geboren werden, der dem Satan Paroli bietet. Und diese erste kleine Weihnachtsgeschichte im ersten Buch der Bibel läuft dann zu auf die letzte Weihnachtsgeschichte im letzten Buch der Bibel, hier in Offenbarung 12. Das ist der Zusammenhang. Und diese erste Weihnachtsgeschichte der Bibel aus 1. Mose 3 hängt wie ein Damoklesschwert über dem Satan. Von Anfang an, er weiß 1. Mose 3, Vers 15. Er weiß, wer ihn bedroht. Und er versucht alles, um die Geburt dieses Samens zu verhindern. Deswegen ist er der Hasser des Sohnes. Und darum hasst er auch das Volk, aus dem diese Same der Frau geboren werden wird. Und darum versucht er, dieses Volk zu bekämpfen und auszurotten mit einer langfristigen Strategie. Und daraus kommen die Geburtsschmerzen des Volkes Israel. Und durch die Geschichte hindurch, das kann man einfach aus den Geschichtsbüchern verfolgen, hat der Satan versucht, dieses Volk auszulöschen und zu vernichten. Denken Sie an die Sklaverei in Ägypten. Nach Josefs Tod. Wie lange wird das Volk überleben? Und dann die Hebammen des Pharao. Die Hebammen, die das Volk dadurch töten sollen, dass sie alle männlichen Säuglinge sofort nach der Geburt umbringen müssen. Die haben also mit der Abtreibung wenigstens so lange gewartet, bis das Kind auf der Welt war. Und sie haben es dann nicht gemacht. Sie haben sich geweigert, diese nachgeburtliche Abtreibung durchzuführen. Und dann denken Sie daran, wie Saul David umbringen will, um die Davidslinie auszulöschen, aus der der Messias kommen soll. Und immer wieder will der Drache verhindern, dass der Messias kommen kann. Er will sozusagen die Voraussetzungen seines Kommens zerstören. Und später dann unter persischer Herrschaft Haman. Haman will den Genozid der Juden. Das können Sie im Buch Esther nachlesen. Die Juden sollen total vernichtet werden. Und Gott bedient sich dieser jungen Frau Esther, um das zu verhindern, und es wird verhindert. Und dann endlich ist der Messias da. Endlich Weihnachten, endlich kommt er zur Welt. Und dann bringt der Drache den nächsten Handlanger in Stellung, Herodes. Herodes. Und dieser miese kleine Fürst ist immerhin stark genug, um den Massenmord an allen Kindern durchzusetzen, die bis zu 2 Jahre alt sind, um keinen zu übersehen. Ein Kahlschlag, ein erneuter Versuch, jedes Risiko soll ausgeschlossen werden. Das ist der Drache. Er zerstört, und den Knaben, nachdem er geboren ist, zu töten. Und so hat das Volk Israel auf seinem Weg zur Geburt des Messias oftmals geschrien. Die ganze Geschichte Israels ist eine lange, schwierige Geburt. Und das bündelt sich dann alles hier in Offenbarung 12. Aber sehen Sie, darin liegt auch die wunderbare Botschaft von Weihnachten. Denn trotz aller Machtmittel, die der Drache einsetzt, trotz aller Schrecken, die er verbreitet, trotz dieser elendlangen Blutspur, die er hinter sich herzieht, trotz der Heere von Dämonen, die ihn dabei unterstützen, er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Er kann es nicht vereiteln, was hier in Vers 5 mit großer Ruhe und mit großer Selbstverständlichkeit gesagt wird. Und sie gebar einen Sohn. Das ist schwer kämpft. Und er kann auch nicht verhindern, was dann noch in Vers 5 steht. Schauen Sie, wie das weitergeht. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, das wird nochmal betont, das ist wirklich der angekündigte Sohn, der starke Held, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und das ist das dritte, das letzte, was uns hier in Offenbarung 12 in dieser kurzen Weihnachtsgeschichte begegnet. Erstens die Herkunft des Sohnes, zweitens der Hasser des Sohnes und drittens zum Schluss die Herrschaft des Sohnes. Die Herrschaft des Sohnes. Und haben Sie gemerkt? Hier ist nicht mehr vom Zeichen die Rede. Es war das Zeichen der Frau, es war das Zeichen des Drachen, aber hier ist von einer wirklichen Person die Rede, weil es sich bei diesem Sohn eben nicht mehr um ein Symbol handelt, sondern um eine Person. Da ist wirklich auf jedes Wort hier zu achten. Der Drache, das Symbol für den Teufel, die Frau, das Symbol für Israel, aber jetzt kommt der wirkliche Sohn des lebendigen Gottes und sie gebar einen Sohn. Und wir würden am liebsten von Lukas 2 fortsetzen und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie fanden sonst keinen Raum in der Herberge. Jahrhundertelang hatte der Drache genau das zu verhindern versucht. Aber jetzt ist die Geburt durch. Endlich ist es unausrottbar erfüllt, was Jesaja 700 Jahre vorher versprochen hatte. Jesaja 60. Siehe, dein Licht kommt. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jetzt ist es soweit. Es gibt dazu ein spannendes Bild von Albrecht Dürer. Da sieht man unten in einer Halle das Jesuskind, dem die Engel dienen und Früchte bringen. Und oben von den Ecken des Bildes her schauen Adam und Eva, also die, mit denen, bei denen der Sündenfall passiert ist, nach unten voller Spannung, voller Anteilnahme, von den Ecken des Bildes, weil sie begreifen, das geht uns an, was da geschieht. Das ist das kosmische Drama, was wir damals im Garten Eden losgetreten haben. Und es klingt uns noch in den Ohren, was Gott damals dem Teufel entgegengeschleudert hat. Es wird der kommen, der dir den Kopf zertritt. Und da ist er nun endlich für uns. Und der Teufel hat es nicht verhindern können. Weihnachten markiert die vorentscheidende Niederlage des Teufels und seiner Truppen. Das will uns Offenbarung 12 sagen. Verstehen Sie, es ist ein kosmisches Geschehen, das ist nicht einfach ein nettes Geschichtchen am Rande dort in Bethlehem. Johann Sebastian Bach hat das in seinem Weihnachtsoratorium, das ist eine meiner Lieblingsstellen, den Engeln so herrlich in den Mund gelegt. Johann Sebastian Bach lässt die Engel schon in der Geburtsnacht dieses zarte Siegeslied schmettern. Und wissen Sie, wie das geht? Brich an, du schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen. O Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Und der Satan wusste das. Dieser Frieden ist nicht irgendwie ein Eierpopeia-Zuckergussfrieden, sondern es ist der Frieden von uns Sündern mit dem Gott, dem wir Rechenschaft schulden und dem wir keine Rechenschaft geben können und der uns deshalb verdammen müsste, aber der uns jetzt, wo das geschehen ist, als Vater in seine Arme nehmen wird, wenn wir diesem Jesus glauben, den er uns geschickt hat, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Und der Satan wusste, wenn das Kind erstmal kommt, dann wird es mich Schritt für Schritt in die Defensive drängen. Der Satan weiß, dass er den Kampf gegen diesen Säugling nicht gewinnen wird. Und trotzdem startet er diese verzweifelten Finden. Trotzdem stürmt er mit lächerlich geballter Faust gegen den Messias an. Der Kindermord von Bethlehem. Dann versucht er, Jesus in der Wüste zu versuchen und von seinem Weg abzubringen. Dann versucht er immer zwischendurch zu verhindern, dass Jesus wirklich den Weg zum Kreuz geht. Erinnern Sie sich, als Petrus Jesus davon abbringen will, das mit der Kreuzigung hinzunehmen, da sagt Jesus zum Petrus, weiche von mir, du Satan. Weil er sagt, Petrus, du betreibst das Geschäft des Teufels, wenn du mich vom Kreuz wegbringst. Denn ich muss am Kreuz sterben, um die Schuld zu bezahlen für euch. Um die Strafe zu tragen, die euch sonst treffen müsste. Seit Weihnachten sind das aber alles aussichtslose Rückzugsgefechte. Der Teufel versucht es immer noch mal wieder. Aber es ist ein Kampf auf verlorenem Posten. Und der Teufel dreht an allen Schrauben und er kann mit allen Winkelzügen nicht verhindern, dass der Knabe seinen Weg bis zum Ende geht, bis zum Tod am Kreuz. Und dass er dann in der Auferstehung triumphiert, wie wir es gesungen haben. Der König kommt, um zu sühnen, die Strafe trifft ihn ganz allein. Der Herrscher will selber dienen, die Knechte von Ketten befreien. Und dann Vers 5, das Grab begräbt ihn vergebens. Er triumphiert über den Tod. Jetzt herrscht der König des Lebens, schenkt Menschen den Frieden mit Gott und letztlich Frieden bringen. Das ist es. Und es wird auch noch zu 100% erfüllt werden, was dieser Vers 5 noch ankündigt. Er wird die Heidenvölker weiden mit eisernem Stabe. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Anspielung auf Psalm 2. Im Psalm 2 kündigt Gott schon an, dass alle menschliche Herrschaft und Macht sich vor dem beugen wird. Und in Psalm 2 heißt es dann drumherum, der im Himmel thront, lacht ihrer. Der Herr wird zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm und sagen, ich habe meinen König eingesetzt. Das ist dieser König hier. Und dann sagt er zu seinem Sohn, du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, also alle, die sich dagegen stellen. Und dann der Appell an die Könige, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Freuden, küsst den Sohn. Das heißt, betet diesen Sohn an, beugt euch vor ihm, anerkennt ihn. Das ist hier damit gemeint. Er wird die Heidenvölker weiden mit eisernem Stab. Er wird das letzte Wort sprechen. Er wird die Herrschaft antreten. Und deswegen finden Sie in ganz vielen alttestamentlichen Messias-Verheißungen. In Jesaja 9 haben wir es gehört von der Herrschaft dieses Kindes. Sie finden das in Micha 5, dass diese Herrschaft bis an die Enden der Erde gehen wird. Immer diesen Machtaspekt. So klein und verwundbar der Knabe bei seiner Geburt, so machtvoll wird er in der Zukunft reagieren. Das ist der große Ausblick. Aber auch schon vorher wird der Drache keine Chance haben. Und das versichern uns die letzten Worte in unserem Predigttext. Und dann sind wir durch. Da lenkt Gott unseren Blick zum Schluss nochmal auf das Erdenleben dieses Sohnes zurück. Und sagt, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Wer die biblische Geschichte kennt, der weiß, wann das passiert ist. An Himmelfahrt. Als Jesus diese sichtbare Welt wieder verlassen hat, um in die für uns noch unsichtbare Welt Gottes zurückzugehen. Geboren und entrückt. Und dazwischen liegt all das, was wir mit Kreuzigung und Auferstehung und diesen gut 30 Jahren berichtet haben, die Jesus hier auf der Erde gewirkt hat. Und damit macht Offenbarung 12 deutlich, der Teufel kommt nicht an ihn ran. Nun war das Anliegen von Himmelfahrt nicht, Jesus für den Teufel unangreifbar zu machen. Das hatte Jesus nach der Auferstehung nicht nötig. Aber ich denke, es soll dieses deutlich machen. Am Himmelfahrtstag, da musste dem Teufel endgültig klar sein, dass er Jesus und seine Macht nichts mehr anhaben kann. Da hat der Teufel ihm Jesus sozusagen, da ist Jesus ihm endgültig entglitten. Da war ihm endgültig klar, dass er das kosmische Drama nicht mehr gewinnen kann. Und deswegen können wir sagen, Weihnachten war das Momentum, wie bei einem Autorennen oder bei einem Fußballspiel. Das ist der Moment, wo man hinterher sagt, da ist die Entscheidung gefallen, da ist es gekippt. Von da an ist alles in die andere Richtung gelaufen. Und der Teufel weiß, das war die Vorentscheidung der Schlacht, die Gott geschlagen und gekämpft hat. Und jetzt gibt es nur noch Rückzugsgefechte. Natürlich hört der Teufel immer noch nicht auf, das Volk Israel zu bedrohen und zu verfolgen. Denn in dieses Volk Israel und in dieses Land Israel wird der Messias zurückkommen, wenn er wiederkommt. Das hat die Bibel auch sehr deutlich gesagt. Und deswegen hat der Teufel schon noch ein Interesse daran, wenigstens das zu verhindern, wenigstens bis dahin Israel auszurotten, dass der Messias nicht auf den Ölberg zurückkommen kann, wie Gott angekündigt hat. Aber er wird dorthin zurückkehren. Und deswegen wird Israel auch Israel bleiben, dort in dieser Region. Das hat Gott angekündigt. Aber der Teufel lässt nicht locker, er will das verhindern. Und wenn er den Knaben schon nicht mehr erreichen kann, das Volk Israel, die Frau will er immer noch bekämpfen. Und die Gemeinde Jesu Christi, die Jesus ehrt und die seine Ehre in der ganzen Welt ausbreitet, will er auch bekämpfen. Und deshalb kommt der Hass Satans gegen Israel und gegen die Gemeinde Jesu nicht zur Ruhe. Er kommt nicht zur Ruhe. Aber er kann nicht gewinnen. Er kann diese Schlacht nie mehr gewinnen. Und Weihnachten war das vorentscheidende Ereignis in diesem kosmischen Kampf. Weihnachten war der strategische Durchbruch. Und deswegen ist Offenbarung 12 eine Weihnachtsgeschichte. Zum Schluss. Damit ist für jeden von uns die persönliche Entscheidungsfrage nochmal umso eindeutiger formuliert. Nämlich, stehe ich auf der Seite des Sohnes oder stehe ich im Einflussbereich des Drachen? Die Bibel sagt sehr klar, dass es dazwischen keine Mittelposition gibt. Es gibt keine Neutralität. Es gibt keinen Spielraum dazwischen. Ich stehe entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Das heißt, wir sind mittendrin in diesem kosmischen Drama. Wissen Sie, die Sache mit dem Teufel hätte Gott auch anders lösen können, ohne den Sohn zu schicken. Warum schickt er den Sohn? An Weihnachten lässt Gott uns mitteilen, warum er sich letztlich auf dieses kosmische Drama eingelassen hat und warum er seinen Sohn dieser Gefahr ausgesetzt hat. Was sagen die Boten Gottes? Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, euch. Ist heute der Heiland geboren. Das ist der Grund. Euch. Gott ist es nicht darum gegangen, nur den Teufel im Schach zu halten. Das hätte er auch so machen können. Gott ist es mit Weihnachten nicht nur darum gegangen, seine Macht in ihrer Souveränität zu erweisen. Das hätte auch anders geschehen können. Gott hat sich nicht darauf beschränkt, seinen eigenen Sohn unbeschadet aus diesem Kampf wieder herauszuholen. Er hätte ihn gar nicht erst reinschicken müssen. Sondern Gott, und darum hat er Jesus geschickt, Gott will dich in diesem kosmischen Kampf nicht verlieren. Er will dich nicht verlieren. Gott will dich nicht unter der Knute des Teufels lassen, im Klammergriff des Drachens. Gott will dich nicht verloren gehen lassen. In deinem Unglauben, in deiner Schuld und auch in deiner Verzweiflung. Das wollte Dürer sagen. Adam und Eva kapieren, hier wird meine Sache verhandelt. Darum hat Gott Weihnachten inszeniert. Und wir werden ja als Heidenvölker gewissermaßen direkt auch hier angesprochen, direkt adressiert. Wir sind die Heidenvölker auch und die Einzelnen, die er mit eisernem Stabe weiden wird. Das heißt, die früher oder später sich seiner Herrschaft sowieso unterwerfen müssen. Die Frage ist nur, freiwillig oder dann unter sein Gericht. Und deswegen aus Psalm 2 ausdrücklich die Warnung auch an die Könige. Und diese Warnung klingt bis heute durch die Königshäuser und durch die Kanzlerämter. Ihr Mächtigen, lasst euch warnen. Das ist der wirklich Mächtige. Und dann passiert es immer wieder, dass ein Mächtiger umkehrt, so wie Prinz Abdullah al-Sabah. Dieser Vorgang wurde im Dezember 2012, im Januar 2012 bekannt. Der königliche Nachfahre hat das selbst über eine Audiodatei verbreiten lassen. Und er hat gesagt, ich bin vollkommen einverstanden mit der Verbreitung dieses Materials. Er hat zum Glauben an Jesus gefunden. Er, der ein Vertreter der Scharia war. Prinz Abdullah al-Sabah aus dem kuwaitischen Königshaus. Und er sagt, wenn sie mich deswegen töten, werde ich vor Jesus Christus erscheinen. Und ich werde für ewig bei Christus sein. Und er fügt hinzu auf diesem Statement, in diesem Statement, ich bin glücklich mit meiner Entscheidung, weil ich durch die Bibel auf den richtigen Weg gekommen bin. Ihr Könige auf Erden, nehmt diesen König an. Und diese Warnung, die klingt nicht nur durch die Königshäuser und Kanzlerämter, sondern diese Warnung klingt bis heute auch durch die Chefetagen der großen Konzerne. Ihr CEOs, ihr Supermanager, ihr, die ihr euch so mächtig fühlt, die ihr die Puppen und die Mitarbeiter tanzen lassen könnt nach euren Vorstellungen. Ihr werdet euch einmal vor diesem König beugen müssen. Und auch das geschieht. Ich denke an Heinz-Horst Deichmann zum Beispiel, der 2014 starb und dieses Schuhimperium Deichmann errichtet hat. Die Sächsische Zeitung beschrieb ihn als Schuhhändler, Milliardär und Missionar. 2003 wurde Deichmann vom Manager-Magazin in die Hall of Fame aufgenommen. Das ist eine besondere Ehrung für außergewöhnliche wirtschaftliche Erfolge. Und Deichmann schloss seine Dankesrede für diese Aufnahme in die Hall of Fame mit diesen Worten. Nachdem er einigen Menschen gedankt hatte, sagte er darüber hinaus, weiß ich mich dem in Dankbarkeit verpflichtet, der seine Jünger nach ihrer Rückkehr von einer erfolgreichen Missionsreise so begrüßte. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und damit wollte Deichmann sagen, vor den versammelten Managern, für alle Erfolge bin ich dankbar, aber das ist nicht das Ziel und das ist nicht die Freude meines Lebens. Die Freude meines Lebens ist, dass mein Name im Himmel geschrieben ist, dass ich diesem Jesus Christus gehöre, der mich gerettet hat. Und diese Warnung klingt bis heute nicht nur durch die Königshäuser und Kanzlerämter, nicht nur durch die Chefetagen der großen Konzerne, sondern diese Warnung verstummt auch nicht vor den Einfamilienhäusern und Wohnungen, tja, und Hütten. Dort, wo wir kleinen Könige und kleinen Chefs mit unseren stolzen Herzen sitzen und uns weigern, den wahren König anzubeten. Und deshalb ruft er auch uns: Erkenne, was ich für dich getan habe. Der Messias kam, um dich zu retten. Er ist der König, beuge dich vor ihm und danke ihm, dass er dein Retter ist. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du real in diese Welt gekommen bist. Und das, was uns jetzt an Weihnachten wieder so besonders plastisch vor Augen steht, dass das keine nette Episode ist, Herr, sondern dass das die Weltgeschichte entscheidet, aber auch unsere persönliche Geschichte. Ach Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist. bewahre uns vor unserem eigenen Stolz, dass wir endlich zugeben, wie sehr wir dich brauchen. Du bist der König. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.